Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute treffe ich eine tolle Schauspielerin in Berlin. Aufgewachsen ist sie in Kassel. Dort stand sie schon als Jugendliche auf der Bühne. Berühmt aber wurde sie vor allem durch viele Fernsehfilme, zum Beispiel der Stralsund-Krimi im ZDF oder Enne Burda in der ARD. Hochgelobt, damals auch Contagan, eine einzige Tablette. Vieles mehr. Herzlich willkommen, Katharina Wackernagel.
Dankeschön, hallo.
Man liest über Sie, dass Sie angeblich ein Morgenmuffel seien, dass Sie ungerne Termine vor 11 Uhr machen. Ich hoffe, ich quäle Sie jetzt nicht um diese Zeit.
Nein, also ich meine, letztendlich bin ich ja durch die Arbeit gewöhnt, sehr, 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 sehr viel früher als 11 Uhr Arbeitsbeginn zu haben. Aber eben, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich sagen, ist so 11 Uhr mein perfekter Start in den Tag. Bis dahin kann ich die Zeit gut für mich alleine nutzen.
Was macht Sie morgens am besten wach?
Yoga inzwischen.
Tatsächlich?
Ja, ich habe letztes Jahr damit angefangen, beim Drehen auch. Also ich muss dann eben noch mal früher aufstehen, aber es lohnt sich dann wirklich, weil ich bin danach, ich mache das dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bin danach richtig erfrischt. So, erfrischter auch als durch Kaffee, ist mir aufgefallen.
Haben Sie heute auch schon Yoga gemacht?
Ja,
tatsächlich.
Klar, jetzt hatte ich ja richtig Zeit.
Und bald können wir Katharina Wackernagel in einer neuen Rolle erleben. Darüber reden wir gleich zu Beginn.
HR1, genau meins.
Mord mit Aussicht war eine Kultserie in der ARD. Das Polizeirevier im idyllischen Eifeldorf Hengersch im Landkreis Liebernich. Da hört man schon die feine Ironie. Drei Staffeln liefen sehr erfolgreich. Und nun kommt nach 7 Jahren Pause die 4. Staffel, allerdings in völlig neuer Besetzung. Katharina Wackernagel spielt Kommissarin Marie Gabler, die aus Köln zwangsversetzt wurde in die Eifel. Richtig Lust hat sie nicht auf das Kaff. Was fanden Sie spannend an dieser Ausgangslage?
Abgesehen davon, dass ich natürlich die Serie vorher kannte und auch sehr, sehr lustig fand, war eben die Konstellation ungewöhnlich. Sebastian Schwarz, der den Heino Fuß spielt, also den Dorfbullen sozusagen, der schon vor Ort ist, ein eingefleischter Hengerscher. Sebastian Schwarz, mit dem bin ich sehr lange gut befreundet. Und das war einfach eine tolle Überraschung, plötzlich so mit ihm im Casting zu stehen. Und er hatte zu dem Zeitpunkt die Rolle schon und dann hat das geklappt und 3,5 Monate miteinander spielen und drehen können, das war eine ganz besondere Arbeit für mich.
Das wird natürlich nicht leicht, diesen Kultstatus wieder zu erreichen. Finden Sie das gewagt?
Die Serie an sich wieder aufzunehmen, finde ich schon gewagt, weil ich immer denke, ach, warum macht man nicht was ganz Neues? Andererseits muss ich so aus meiner Perspektive sagen, ich habe diese Drehbücher mit großer Freude gelesen. Ich finde, die haben eine ganz besondere Skurrilität. Ich würde jetzt auch sagen, das legt noch mal eine Schippe drauf auf das, was es so vorher gab. Darüber hinaus hatte ich großen Spaß, diese Rolle zu spielen. Also ich würde jetzt mal sagen, in diesem Fall, es gibt ein Risiko, dass die Fans sagen, das ist nicht mehr dasselbe. Ist es ja auch nicht, finde ich auch total legitim. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eben dieses Universum von Hengersch, was wir, glaube ich, in einer sehr schönen Weise weitererzählt haben, auch nach wie vor die Zuschauer begeistern wird.
Was unterscheidet die neue Staffel von der alten?
Was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass jede Folge total unterschiedlich ist. Es wird auch mit Filmgenres gespielt. Also es gibt die 4. Folge, die ist so ein bisschen eine Gruselfolge. Dann gibt es die 5., das ist eigentlich ein Familiendrama. Aber es ist natürlich alles total überhöht.
Und es geht ja auch weniger um die Mordermittlung, sondern um das Ganze drumherum, das Leben im Dorf. Also Hengersch gibt es ja natürlich nicht. Sie haben an ganz vielen verschiedenen Orten gedreht, oder wie lief das ab?
Wir haben viel im Bergischen Land gedreht, aber auch viel in der Eifel. Die Geschichte wird ja in der Eifel erzählt. Also Hengersch ist ein fiktives Dorf in der Eifel, neben Tötenich und Liebernich und so. Genau, also ganz unterschiedliche Orte. Das Original aus den alten 3 Staffeln ist das Polizeipräsidium. Das haben wir auch wieder benutzt. Ansonsten sind die meisten Motive jetzt neu dazugekommen, weil ja eben auch schon sehr viel Zeit vergangen ist. Also 7 Jahre sind die letzten Dreharbeiten her. Das ist ja sehr lang.
Und wenn Sie jetzt so viel auf dem Land waren zum Drehen von 6 Folgen, könnten Sie sich vorstellen, wieder aufs Land zu ziehen? Sie sind jetzt ganz, schon ganz lange in Berlin. Viele Berliner zieht es raus aus der lauten Stadt.
Nein, ich nicht. Ich möchte nicht raus aufs Land ziehen. Also im Urlaub gerne oder jetzt so zum Arbeiten habe ich die Zeit da auf dem Land sehr genossen, die schöne Natur. Aber zum Leben brauche ich die Stadt und den Trubel.
Mord mit Aussicht, die neue Staffel mit Katharina Wackernagel ab übermorgen, dienstags im Ersten und natürlich in der ARD-Mediathek. Katharina Wackernagel ist in Kassel aufgewachsen, schon ihre Oma war Schauspielerin, ihre Mutter auch und einer ihrer beiden Väter, da stutzen jetzt sicherlich manche Hörer, wie kann das sein, zwei Väter?
Ja, ich bin mit zwei Vätern aufgewachsen, meine Mutter hat zwei Lebensgefährten und genau, es gab bei uns jetzt nicht die Unterscheidung zwischen echtem Vater, also dem biologischen und dem Stiefvater, sondern beide sind meine Väter.
Früheren Zeiten hätte man das vielleicht mit einem Duell geklärt. Die beiden Männer hatten kein Problem damit.
Die beiden Männer duellieren sich nach wie vor sehr. Aber ja, sie sind auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Aber natürlich basiert diese Beziehung auf Respekt und inzwischen auch Freundschaft. Und ja.
Für Sie als Kind war das völlig normal damals. Sie haben das nicht problematisiert, sondern es war einfach so.
Ich glaube, für Kinder ist sowas viel normaler alles immer, als es dann oft für die Erwachsenen ist. Also ich glaube, das erste Mal, als ich wirklich Schwierigkeiten hatte, mich dazu zu äußern, war, als ich mein erstes Interview gegeben habe mit 19. Ich glaube, bis dahin war die ganze Welt in Ordnung.
In Kassel gab es keine Kommentare an der Schule oder so?
Nee, gar nicht. Das hat ja auch immer was damit zu tun, wie man das selber lebt. Und ich glaube, bei uns, dadurch, dass unsere Eltern immer sehr, sehr offen und ehrlich uns gegenüber waren, haben wir das ein Stück weit auch übernommen. So, die Ehrlichkeit hat uns ja signalisiert, es gibt nichts zu verbergen. Und wenn es nichts zu verbergen gibt, gibt es auch nichts, worüber man sich irgendwie genieren oder etwas komisch finden könnte oder so. Und wenn man das nach außen transportiert, dann findet es wiederum auch keiner komisch, glaube ich.
Also Sie sind dann offenbar in einer sehr freien Familie aufgewachsen. Gab es zu Hause auch Verbote?
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie anti-autoritär aufgezogen wären. Also mein Vater war durchaus auch ziemlich streng.
Welcher jetzt?
Ja, also ich unterscheide die beiden Väter. Der Ehemann meiner Mutter ist Lehrer gewesen, Sonderschulpädagoge. Der hat sozusagen mit uns auch den Rhythmus mit uns Kindern gehabt. Der hat uns oft Mittagessen gemacht. Der war auch so, der mich in der Erziehung am stärksten geprägt hat. Meine Mutter hat als Schauspielerin gearbeitet, hatte dadurch natürlich auch ein bisschen andere Arbeitszeiten mit tagsüber Proben und abends Vorstellungen und spät nach Hause kommen. Und mein biologischer Vater, der hat als Regisseur gearbeitet. Der war eben auch viel in Bochum am Theater. Also ich bin nicht bei ihm aufgewachsen, sondern der war dann eben an den Wochenenden in Urlaub, Weihnachten und so weiter da. Und ja, also wie gesagt, Erich hat mich am meisten geprägt in der Erziehung und der war auch derjenige, der uns ganz klar Grenzen gesetzt hat.
Womit konnten Sie Ihre Eltern am besten auf die Palme bringen als Jugendliche?
Also ich glaube, es ist so eine Art zu widersprechen, die mein Vater immer zu mir auf die Palme gebracht hat. Also immer wieder zu sagen, ja, aber warum nicht und aber warum hast du das jetzt so entschieden und so. Ich glaube, dann gab es eine Phase, dass ich bin sehr früh in die Schule gekommen mit 5 und hatte dann eben die 10. Klasse, also mittlere Reife mit 15. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt mit der Schule aufhören. Ich hatte Schnauze voll, ich wollte nicht so fremdbestimmt sein und wollte an die Schauspielschule. Und da waren meine Eltern eine Zeit lang ziemlich verzweifelt, weil sie auch gesagt haben, mit 15 an der Schauspielschule, du wirst da nicht genommen werden. Und jetzt mach das Abitur, mach's doch einfach die 3 Jahre, das schaffst du noch und so. Und da, ja, hatten wir eine Weile Konflikt, aber das ist auch alles gut ausgegangen.
Und könnten Sie sich so einen Lebensentwurf wie den von Ihrer Mutter auch für sich vorstellen?
Sie meinen so eine doppelte Partnerschaft?
Mhm. Nee. Anstrengend wahrscheinlich, ja.
Also das hat jetzt keiner von uns Kindern, ich habe ja auch noch Brüder, so weitergetragen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein Konzept ist, was man sich so vornehmen kann, sondern das passiert im Leben und dann geht man damit um. Und das haben meine Eltern, finde ich, auf eine sehr besondere Weise auch gemacht, weil natürlich sind sie auf der einen Seite sozusagen die 68er-Generation, die sowieso, glaube ich, eben auch freiere Liebe propagiert hat und eben auch bei vielen Sachen gesagt hat, wir wollen jetzt nicht so spießige Leben führen wie unsere Eltern. Und trotzdem sind aber auch aus dieser Generation ganz viele Ehen oder was weiß ich dann auch geschieden worden. Oder die haben jetzt nicht so den Weg gefunden zu sagen, wir ziehen das wirklich unser Leben lang durch. Deswegen finde ich schon was Besonderes bei meinen Eltern.
Katharina Wackernagel in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Katharina Wackernagel, und die wünscht sich jetzt gut gelaunte Ska-Musik bei uns. Woher kennen Sie die Band The Busters?
Ich habe mal in einem Interview gesagt, mein größter Traum wäre es, mit einer Ska-Band auf der Bühne zu stehen. Und prompt wurde zu diesem Interview Stefan Breuer eingeladen, der mir angeboten hat, das war der damalige Schlagzeuger von den Busters, doch mal als Gast mit ihnen aufzutreten. Und das haben wir dann realisiert. Daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Mein Bruder Jonas Grosch, der ja Drehbuchautor und Regisseur ist, hatte zu dem Zeitpunkt einen Film geschrieben, produziert und selber auch Regie geführt, Resist Aufstand der Praktikanten war das. Und zu dem Film haben dann die Busters auch den Soundtrack geliefert und wir haben 3 Songs gemeinsam aufgenommen. Und daraufhin bin ich mit denen auch auf eine Tour gegangen. Also ich habe sie begleitet. Ich hatte natürlich dann nur diese 3 Songs, mit denen ich mit ihnen aufgetreten bin. Aber das war eine ganz geniale Zeit. Es war was ganz Besonderes. Und die Freundschaft hält bis heute.
Das war eine Satire über die Generation Praktikum damals.
Richtig,
Film.
Ja.
Genau, ja. Aber Sie haben natürlich jetzt nicht mehr die Zeit, mit denen auf Tour zu gehen oder sowas. Und das war für dieses Projekt, haben Sie das dann einmal gemacht?
Also es ist leider so, dass die Busters jetzt schon zum zweiten Mal ihre Tour ausfallen lassen mussten wegen Corona, was natürlich für die eine große Krise bedeutet. Aber ich würde sofort das wieder machen, weil das war eine super Zeit. Ich meine, jetzt hat sich bei den Busters innerhalb der Band ein bisschen was verändert, aber ich habe auch jetzt schon gesagt, wenn die wieder eine neue Platte aufnehmen, ich hätte total Lust nochmal.
Also Ska-Musik macht Ihnen einfach gute Laune, ja?
Absolut, ja.
Dann hören wir das jetzt. The Busters mit Love Revolution. Katharina Wackernagel hat nie eine Schauspielschule besucht, aber vielleicht braucht man das ja gar nicht, wenn man so aus einer Schauspieldynastie stammt. Also hatten Sie das Spielen irgendwie in den Genen oder warum sind Sie so gut?
Erstmal vielen Dank für die Blumen. Ich habe schon ganz, ganz früh Theater gespielt. Ich habe mit 7 meine erste Theatergruppe gegründet. Selbst gegründet, haben da auch Regie geführt. Also es war auf jeden Fall schon eine große Leidenschaft, dass es dann eher Richtung Film ging, war wirklich eine Art Zufall. Und dann habe ich angefangen, diese Serie zu drehen, Tanja, für die ARD. Also das hatte ich mir weder so vorgestellt, noch war das jetzt so richtig mit meinen Eltern abgesprochen, aber ich habe es
gemacht. Das heißt, Sie sind dann mit 19 von Kassel in die große Stadt Berlin gezogen.
Genau.
Wie war denn dieser Schritt damals?
Aufregend. Also ich dachte natürlich durch die Dreharbeiten, weil ich dann eben mit 17 schon angefangen hatte zu drehen. Ich bin jetzt erwachsen und ich mache jetzt alles alleine und so. Und dann saß ich da in Berlin in der Monumentenstraße im 3. Hinterhof. Also es war echt ein bisschen gruselig am Anfang. Und da habe ich dann schon manchmal abends meine Mama angerufen und habe gesagt, also ich weiß nicht, hier ist irgendwie ziemlich grau und ziemlich kalt und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann komm doch nach Hause. Aber das war natürlich für mich völlig unmöglich.
Ist ja schon auch gewagt dann mit 19, dann gleich eine große Fernsehserie. Da ist man ja noch nicht so gefestigt. Sind Sie dann mal durch die Decke gegangen nach dem Motto, ich bin ein Star oder so?
Nee, ich glaube, so ein Typ bin ich nicht, so durch die Decke gehe. Ich hatte zwischendrin meine Krisen, also weil ich glaube schon, dass dieses schnelle Erwachsenwerden, einerseits hat mir das natürlich total gut gefallen, andererseits hat mich das auch irgendwie belastet, weil wenn man eine Hauptrolle in so einer Serie spielt, das ist einfach eine Riesenverantwortung auch.
Klar.
Ich war jetzt nie ein Schuleschwänzer oder sonst irgendwas und so. Und trotzdem war es einfach jeden Morgen um 6 da auf der Matte zu stehen und in jeder Szene drin zu sein und jeden Tag dran zu sein und von morgens bis abends. Das braucht auch sehr viel Disziplin. Und die hatte ich zwar und mir hat das auch Spaß gemacht, aber ich habe richtig immer, wenn dann so eine Staffel abgedreht war, gemerkt, dass ich eigentlich total erschöpft bin und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und jetzt mache ich den Beruf seit über 20 Jahren und mir passiert das immer noch, dass ich manchmal nach Dreharbeiten echt in so ein Loch falle, wo man so total leer ist. Und genau, also deswegen war es nicht so leicht, aber es war für mich auch eine Art Schule. Also ich habe in diesen 3 Jahren, die ich diese Serie gemacht habe, so ziemlich alles gelernt, was man, glaube ich, für diesen Beruf vor der Kamera braucht.
Und konnte Ihre Mutter Sie da so ein bisschen erden, wo sie den gleichen Beruf hat und wahrscheinlich genau nachempfinden konnte, in welcher Situation Sie gerade sind mit 19?
Also sowohl meine Mutter als auch meine Väter. Meine Mutter natürlich durch die Nähe, dadurch, dass sie denselben Beruf hat. Ich muss sagen, ich habe da ein Riesenglück mit meiner Familie, die so, ja, mich einfach immer unterstützt haben bei allem, was ich machen wollte. Eben auch ein Jahr später, als ich dann mich bei Schauspielschulen beworben habe und vorgesprochen habe, weil das war ja eigentlich der Plan. Und dann bekam ich aber ein Filmangebot und dann habe ich mich entschieden, habe gesagt, ich will mit den Filmen weitermachen. Das ist jetzt mein Ding. Ich will nicht aussteigen und an die Schauspielschule, weil dann hätte ich nicht mehr drehen können, erstmal für 2-3 Jahre. Und auch da, obwohl meine Eltern so mit dem Theater verbunden sind, haben sie gesagt, okay, du gehst deinen Weg und wir unterstützen dich damit. Und das finde ich toll.
Aber für viele Schauspieler, die gerade vom Theater kommen, ist ja das Theater auch die wahre Kunst. Und das Fernsehen ist so ein bisschen gut bezahlt, aber schnöde im Vergleich. Haben Sie diese Sehnsucht, wieder zurückzugehen ans Theater oder geht das gar nicht mehr?
Also ich sehe das Ganze schon auch ein bisschen als verschiedene Berufe. Weil, also das Spielen meine ich jetzt, das ist auf der Bühne ein ganz anderes als vor der Kamera. Und zum einen ist es vielleicht dadurch, dass ich nicht so viel Theater gespielt habe in meinem Leben, ist es mir auch fremd. Also dadurch kann ich es vielleicht auch nicht so gut und deswegen komme ich da nicht so ran. Aber wenn ich das jetzt mit der Arbeit vor der Kamera vergleiche, sind die großen Glücksmomente, die ich beim Spielen habe, die sind in der Nahbarkeit einer Figur und nicht in der Künstlichkeit. Also ich hätte jetzt nicht den Wunsch, zum Theater zu gehen. Was ich allerdings immer gemacht habe und was ich auch hoffe, dass das, nachdem die größere Corona-Krise dann mal überwunden ist, auch wieder machen kann, ist eben mit meinem Bruder unsere eigenen Kinofilme. Das ist einfach was anderes. Das ist noch mit viel mehr Herzblut verbunden, wenn man so ein eigenes Projekt stemmt und wirklich von A bis Z alles selber macht.
Darüber reden wir in der kommenden Stunde noch ausführlich. Katharina Wackernagel in HR1. Sehr beeindruckend fand ich Katharina Wackernagel in dem Film Enne Burda, die Wirtschaftswunderfrau. Da wurde gezeigt, wie sich diese ungewöhnliche Frau in den piefigen 50er Jahren emanzipiert hat, was damals halt noch was ganz anderes war als heutzutage. Ohne die Erlaubnis des Ehemanns durfte eine Frau weder arbeiten noch den Führerschein machen. Das ist schon krass, oder? Wussten Sie das vorher?
Nee.
Also das Frauenbild hat sich gewaltig verändert in den letzten Jahrzehnten.
Die Emanzipation, es hat sich verändert, dass eben Frauen sich davon befreien konnten. Aber das Frauenbild an sich, würde ich sagen, hat sich jetzt in diesen vielen, vielen Jahren, die da eigentlich schon vergangen sind, noch gar nicht so sehr verändert, finde ich.
Ja, wir reden von Deutschland, ne? Selbst da musste die Frau fragen, ob sie arbeiten darf. Was hat sie an Enne Burda beeindruckt?
Also ich fand natürlich schon diese Geschichte, aus Wut oder aus Rache so etwas aufzubauen, so ein Imperium, weil die Geschichte ist ja die, sie erwischt ihren Ehemann, der eine zweite Familie im Prinzip gegründet hat, also der mit einer Sekretärin ein Kind bekommen hat und das Mädchen ist schon 6 Jahre alt und da erfährt sie das erst und sich scheiden zu lassen ist für sie keine Option und deswegen erpresst sie in Anführungsstrichen diesen Verlag von ihrem Mann. Das hat mir total Spaß gemacht, mich in diesen Charakter hineinzuarbeiten.
Ja, und sie hatte halt eine Vision. Sie hatte eine Idee von einer Zeitschrift, die es damals so in der Form noch nicht gab, dachte sie.
Das kommt dazu, genau. Sie hatte eine Vision. Das war jetzt nicht nur das Magazin an sich, sondern ihr Traum war, dass jede Frau, egal aus welcher Gesellschaftsschicht und wie reich oder arm sie ist, schöne Mode tragen kann. Und sie ist nach Paris gefahren, um sich die Schnitte dort anzuschauen, um die dann in ihrem Magazin als Schnittmuster anzubieten. Das, finde ich, ist schon revolutionär gewesen, definitiv.
Den Burda Verlag gibt es bis heute. Dr. Hubert Burda ist der Grand Seigneur des Verlages und Sie spielen also seine Mutter. Wie war das, als Sie ihn getroffen haben?
Das war sehr schön. Also er ist ein sehr sympathischer Herr und ja, wir hatten ein tolles Treffen. Es war irgendwie natürlich auf eine Art ein bisschen schräg, seine Mutter gespielt zu haben, aber es ist natürlich sowieso immer ein bisschen schräg, jemanden zu spielen, der tatsächlich gelebt hat und ja, aber es war eine ganz besondere Begegnung und ich habe das sehr positiv empfunden.
Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für Sie, denn wir haben ihn angerufen.
Ach.
Und Hubert Burda persönlich hat jetzt eine kleine Grußbotschaft für Sie. Darf ich Ihnen die kurz vorspielen?
Sehr gerne.
Frau Wackernagel, Jetzt ist es mir schon zum zweiten Mal passiert, dass ich im Fernsehen sie sehe und denke, da ist ja meine Mutter schon wieder. Und ich bin immer berührt, wie sie es verstanden haben, obwohl sie die Enne ja gar nicht gekannt haben, ein so lebensnahes Bild von ihr zu zaubern, das ist das richtige Wort, sodass man als Sohn die ganze Epoche dieser großen Frau wieder in Erinnerung hat.
Toll.
Hubert Burda über Katharina Wackernagel. Wie war das dann für Sie, neben ihm in der Premiere zu sitzen und Sie spielen seine Mutter? Mhm. Schon skurril, oder?
Ja, also die Premiere war sowieso ganz verrückt, weil die hatte er organisiert und die war in einem ganz großen Saal und es waren viele ehemalige Mitarbeiter des Verlages, aber auch jetzige Mitarbeiter da und seine Kinder. Also es war ganz besonders. Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefühlt wie ein Teil der Familie.
Denn er taucht ja sozusagen als Kind auch auf in dem Film. Und er leidet ja auch, weil seine Mutter keine Zeit hat. Ne? Wie war das Verhältnis von ihm zu seiner Mutter dann?
Die hatten ein sehr nahes Verhältnis. Ich glaube, es war jetzt auch kein Zufall, dass er dann schlussendlich den Verlag übernommen hat und auch so erfolgreich weiterführt, weil die eben eine sehr enge Verbindung hatten. Und das hatten sie offenbar auch schon, als er ganz klein war und ja, das war natürlich auch schön in dem Film getroffen. Der Lior Kudrawitzki, der den kleinen Burda gespielt hat, war auch ein ganz, ganz toller Junge und hat ihn, glaube ich, irgendwie sehr gut repräsentiert.
Katharina Wackernagel über ihre Rolle als Enne Burda.
HR1 Talk.
Katharina Wackernagel ist heute unser Gast fürs Radio. Muss man sich nicht groß in Schale legen, für große Premieren schon. Womit fühlen Sie sich wohler? So richtig schick oder eher leger?
Je nach Tagesstimmung. Also es gibt manchmal Tage, da habe ich richtig Lust, mich schick zu machen, egal was ist. Auch wenn ich nur zum Einkaufen gehe, dann fühle ich mich damit wohl. Aber es gibt natürlich auch Tage wie heute, wenn es eigentlich so ein bisschen kalt draußen ist, dann mag ich mich auch gerne einmummeln.
Und wenn Sie zu Premieren gehen, wie viele schicke Abendkleider haben Sie im Schrank?
Ach, ich habe schon mir ein paar schöne Kleider zugelegt. Ich habe jetzt nicht so viele Kleider, aber doch, ich würde sagen, für einige Premieren kann ich mich schick machen.
Sie tragen auch gerne Secondhand, habe ich gelesen. Wo finden Sie die Sachen dann? Macht Ihnen gerade das Stöbern Spaß?
Ne, ich gehe nicht so gerne shoppen, aber es gibt auch im Internet inzwischen so Secondhand-Portale. Also zum einen verkaufe ich da zwischendrin auch meine Sachen.
Tatsächlich?
Ja, weil ich das irgendwie auch gut finde, wenn man merkt, ach, den Mantel, irgendwie trage ich den nicht mehr. Ein Jahr lang hängt der jetzt schon im Schrank rum.
Sind die mehr wert, wenn man dazu schreibt, dass der von Katharina Wackernagel ist?
Das habe ich noch nie probiert, aber ich glaube nicht. Manchmal sind natürlich dann auch Flops dabei, weil es irgendwie anders aussieht, als es fotografiert war. Aber das Risiko gehe ich ein.
Gleich füllen wir ganz leger den HR1-Fragebogen aus. Jetzt ist ein kleines bisschen Spontanität gefragt, der HR1-Fragebogen. Einfach nur ein paar Stichworte, heute ausgefüllt von Katharina Wackernagel. Mein schönstes Privileg als Schauspielerin ist,
dass ich spielen kann und dafür auch noch bezahlt werde.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,50, 2 Euro. Ich kaufe nie Butter.
Sie kaufen kann. Das ist die beste Ausrede. Genau. Zuletzt geklaut habe ich.
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe bestimmt noch nie geklaut.
Gut. Mein Lieblingsessen?
Spaghetti Bolognese.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Ungerechtigkeit.
Glück bedeutet für mich,
mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen zu sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass es immer auch Leute gibt, die eine andere Meinung haben.
Bereut habe ich?
Sehr selten was.
Der Glaube?
Nee, ich habe gar keine Beziehung zum Glauben.
Mein größter Flop war?
Habe ich verdrängt.
Norwegen.
Das ist ein wunderschönes Land.
Wie oft sind Sie da?
Am liebsten einmal im Jahr.
Haben Sie da ein Haus oder fahren Sie immer woanders hin oder wie machen Sie das?
Nee, es gibt ein Haus, wo wir auch mit der Familie schon hingefahren sind, als wir Kinder noch ganz klein waren. Und da bin ich eigentlich so über die letzten 20 Jahre regelmäßig immer wieder hingefahren.
Streamingdienst oder Glotze?
Streaming.
Macht sie das süchtig? Gibt es Sachen, die sie so binge-watchen, eins nach dem anderen?
Ja, es gibt tatsächlich Serien, bei denen ich einfach nicht aufhören kann.
Zum Beispiel, welche fanden Sie zuletzt richtig toll?
Ich gucke gerade Ozark. Das ist so eine Serie mit Jason Bateman. Also man denkt immer, es kann nicht noch schlimmer werden, aber es wird noch viel schlimmer.
So ist das in Serien halt.
Ja.
Telefonieren oder chatten?
Boah, beides ätzend.
Sie telefonieren nicht gerne?
Nee.
Dickes Buch oder E-Reader?
Dickes Buch.
Aber da hat man so viel zu schleppen, wenn man immer auf Reisen ist, oder?
Das stimmt, aber ich habe die andere Möglichkeit schon probiert und irgendwie zündet das nicht.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Unten rechts? Wieso unten rechts?
Nur so.
Unten rechts stehen bei mir so große Bücher. Ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie so ein Bildband oder eine Graphic Novel oder sowas.
Gut, wunderbar. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Katharina Wackernagel. Vielen Dank. Katharina Wackernagel hat drei Brüder. Mit dem Jüngsten hat sie fast 10 Jahre zusammengelebt. Gab es bei Ihnen auch so typische WG-Konflikte, Ordnung, Sauberkeit, Lärm und Partys und so?
Nee, Konflikte gab es nicht. Wir haben eigentlich eine gute, richtig gute WG-Zeit gehabt. Und ich glaube, das lag unter anderem auch daran, dass wir Geschwister sind, weil da eben solche Themen wie, kannst du das mal wegräumen oder das und das, habe ich dir auch schon 5-mal gesagt oder sowas, irgendwie jetzt kein Drama auslösen, sondern irgendwie, man streitet sich um was und dann ist es wieder gut.
Sie arbeiten ja auch viel zusammen. Ihr Bruder Jonas Grosch ist Autor und Regisseur. Da heißt das also, am Küchentisch ist Dienst und Privat gemischt oder haben Sie das getrennt?
Nee, das ist immer gemischt. Und er hat auch in der jetzigen Wohnung bei mir sein Büro, sprich, wenn er morgens zum Arbeiten kommt, zum Schreiben kommt und dann zwischendrin in die Küche kommt, um einen Kaffee zu machen, dann quatschen wir natürlich einerseits privat und andererseits tauschen wir uns aus über Projekte und so. Das geht bei uns immer ineinander über.
Das kann man gar nicht trennen, dann wahrscheinlich. Ja. Und Ihr Bruder hat Sie auch ermutigt, wieder eine Regiearbeit zu machen. Ein Roadmovie in Norwegen. Solche Produktionen sind ja enorm aufwendig, oder? Als wenn man einfach nur in einem Ort dreht. Und Sie haben das alles privat finanziert. Muss Ihnen schon sehr wichtig gewesen sein, dieses Projekt?
Das war mir super wichtig. Das ist auch ein Drehbuch gewesen, das gab es schon 13 Jahre, bis wir das realisiert haben. Wir haben versucht, Förderung zu bekommen. Das hat damals nicht geklappt. Das hat dann auch über die Zeit natürlich so ein bisschen die Besetzung sich geändert, die wir damals im Kopf hatten. Aber ich war sehr, sehr glücklich und dankbar, dass wir das gemeinsam machen konnten. Und ich war natürlich auch froh darüber, dass Jonas mir das angeboten hat, bei dem Stoff Regie zu führen, weil ich hatte das schon lange vor. Und trotzdem ist er ja auch Regisseur, also er hätte das ja auch vielleicht selber machen wollen. Aber er hat mir dieses Projekt so abgetreten und hat mich dann darüber hinaus eben sehr unterstützt in meiner ersten langen Regie. Das war super.
Also ursprünglich sollten Sie mal, glaube ich, die Hauptrolle spielen und dann haben Sie es umgeschrieben und haben jemand anders besetzt und Sie haben Regie gemacht. Warum war Ihnen das wichtig?
Also das hatte jetzt nicht nur etwas damit zu tun, dass ich die Rolle nicht mehr spielen wollte, sondern es hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich zu alt, also ich hatte das Gefühl, ich bin der Rolle so ein bisschen entwachsen. Mhm. Und daher kam dann auch die Idee, die Regie zu übernehmen. Und ja, manchmal entwickeln sich ja Stoffe einfach über die Jahre in eine andere Richtung.
Wenn Fliegen träumen, lief auf einigen Festivals, in ein paar Kinos, kann man damit dann Geld verdienen?
Nein.
Nicht, ne?
Definitiv nicht.
Sie haben richtig draufgelegt dafür?
Absolut, ja.
Okay.
Ja, genau.
Das war es Ihnen aber wert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich nichts dagegen einzuwenden, mit einem Projekt auch Geld zu verdienen. Und ich bin natürlich auch nach wie vor dem Team und auch den anderen Schauspielern sehr, sehr dankbar, dass die das mitgemacht haben. Aber eben, es ist tatsächlich so gewesen, mit so einem Indie-Projekt kann man in Deutschland kein Geld verdienen.
Einmal und nie wieder?
Nö, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber die Kohle muss ja auch erstmal wieder zusammenkommen. Also mal gucken.
Sich Autos, die drehen einen Film dafür, oder was?
Ja, da kann man sich schon mehrere Autos kaufen.
Okay, jetzt hören wir den Soundtrack aus Ihrem Film, Wenn Fliegen träumen. Was ist das für Musik?
Ja, also so ein bisschen wie der Film eben ein Independent-Kinofilm ist, so ist die Musik auch so ein Indie-Genre. Also Bukahara ist eine Band aus Köln. Also es ist eine gute Laune-Musik, aber es ist auch eine Herzensmusik und es ist auch eine Road-Movie-Musik.
Also aus dem Film Wenn Fliegen träumen, Bukahara, Child's Tale.
You never thought you're special. You never had self-esteem. And all of your heroes, they are living in your TV screen. And so it goes, the old unchanging story. You can't change, but you cannot choose where you come from.
Talk.
Mit Uwe Berndt und Katharina Wackernagel. Wichtig ist ja auch der Film Die Boxerin. Nicht zuletzt, weil sie dafür selber das Boxen lernen musste. Hat Ihnen das gut getan?
Boxen zu lernen hat mir definitiv gut
Nämlich
getan.
Wieso? Ja. Jetzt lächelt sie ganz. Was ist jetzt das Besondere?
Also zum einen habe ich durch...
Bald die Fäuste, während sie das sagt.
Ach so, übrigens. Nee. Also zum einen habe ich durch das Boxtraining mit dem Laufen angefangen, was ein ganz wichtiger Sport für mich geworden ist. Oder was heißt Sport? Ein Ausgleich, meine Art zu meditieren sozusagen. Zum anderen war diese Zeit, das zu lernen, es war irgendwie wichtig für mein Körpergefühl. Es war wichtig vielleicht auch für mein Selbstbewusstsein. Also der Film hat über den Film hinaus ganz schön mein Leben beeinflusst, ja.
Jetzt hören wir aber keine Boxerhymne, sondern die wunderbare Nina Simone. Warum wünschen Sie sich die?
Ach, das ist einfach so ein Song, da geht mir das Herz auf.
Das kann man gut verstehen. Ain't no go, I got life.
I got life. I got life. I got the headaches and toothaches and bad times too.
Katharina Wackernagel hat auch mitgespielt im Film Der Bader-Meinhof-Komplex, in dem die Geschichte der RAF erzählt wird. Sehr beeindruckend war der. Wie fand eigentlich Ihr Onkel Christoph Wackernagel diesen Film?
Also er war damals mit in der Premiere. Er fand ihn, glaube ich, nicht schlecht. Er hat natürlich, glaube ich, andere Szenarien teilweise in Erinnerung, als so in dem Film dargestellt wurde. Aber ja, er hat ihm gefallen.
Denn das müssen wir erklären. Christoph Wackernagel war lange Zeit Mitglied der RAF. Er saß 10 Jahre im Gefängnis, lebte später in Afrika, ist jetzt wieder in Deutschland, arbeitet als Schauspieler und Schriftsteller. Wenn man einen Verwandten hat, der selbst in dieser Terrorszene war, haben Sie dann vorher mit ihm darüber diskutiert, als Sie das Projekt gemacht haben? Oder ging das nicht?
Als ich das Projekt gemacht habe, nicht. Aber natürlich haben wir davor immer wieder auch über diese Zeit gesprochen. Das ist auch etwas, was ich irgendwie sehr schätze an meinen Eltern oder meiner Familie generell, dass das eigentlich, also es gibt keine Tabuthemen. Es gab irgendwie nichts, worüber man nicht hätte sprechen dürfen oder können. Und auch Christoph hat sehr offen über seine Zeit gesprochen. Jonas hat mal einen Dokumentarfilm über ihn gemacht, in dem er ja auch sehr, sehr viel aus seiner Zeit im Untergrund sozusagen erzählt. Und nee, genau, also das Gespräch gab es für die Rolle der Astrid Poll. Das ist ja auch letztendlich die Generation vor ihm gewesen.
Ja, ja.
Da gab es jetzt für mich nichts, wo er mir sozusagen hätte Hinweise geben können.
Aber haben Sie sich mit ihm kritisch auseinandergesetzt? Wie konntest du Terrorist werden?
Naja gut, wenn man da sowieso so offen drüber spricht, dann stellt sich diese Frage nicht, weil man seine Lebensgeschichte dazu kennt. Und da offenbart es sich einem ziemlich schnell, wie er sozusagen in diesen Sog geraten ist. Aber natürlich war es zum Beispiel eine Frage, die meine Mutter damals sehr beschäftigt hat und auch sehr belastet hat, eben weil meine Mutter auch ein sehr enges Verhältnis zu ihm sowohl damals hatte als auch heute noch hat. Und klar, diese Frage stand immer mal wieder im Raum.
Diese Doku Ihres Bruders heißt Der Weiße mit dem Schwarzbrot, weil er eben lange Zeit in Afrika gelebt hat und dort auch Brot gebacken hat. Ging es auch darum, da quasi in dieser Doku Ihren Bruder von der anderen Seite zu zeigen und nicht immer nur als Terrorist, weil er dadurch ja auch sehr bekannt wurde?
Naja gut, es ging meinem Bruder vor allem darum, natürlich Christoph in allen seinen Facetten zu zeigen und abgesehen davon, dass er ja auch Schauspieler und Schriftsteller ist und eben als Terrorist dann eben ins Gefängnis kam, die Zeit im Gefängnis, dann ist er nach Afrika ausgewandert und der Titel kam deswegen zustande, weil er eine Vollkornbäckerei in Afrika eröffnen wollte.
In Mali,
in Bamako. Und dieses Projekt ist leider gescheitert, aber der Weg dahin ist auch ein ganz spannender. Und deswegen fand ich dieser Film ist wirklich ein sehr vielseitiges Porträt.
Und es gab auch Projekte, wo Sie mit ihm dann auch als Schauspieler zusammengearbeitet haben.
Ja, er hat sogar zweimal meinen Vater gespielt. Einmal, einmal bei Resist, Aufstand der Praktikanten, und dann haben wir nochmal einen ZDF-Film zusammen gemacht, Für jede Lösung ein Problem.
Und in der Lindenstraße war er, glaube ich, auch mal zu Gast, ne?
Da hat er auch gespielt, aber da habe ich wiederum nie mitgespielt.
Katharina Wackernagel über ihren Onkel Christoph Wackernagel. Ab Dienstag also heißt es im Ersten wieder Mord mit Aussicht. 6 Folgen mit Katharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Die einen Schauspieler zelebrieren das dann, wenn was Wichtiges im Fernsehen kommt, laden Freunde an und gucken es live im Fernsehen nochmal mit. Andere wollen davon nichts mehr wissen, weil sie längst auf anderen Baustellen sind. Zu welcher Abteilung gehören Sie da?
Also ich weiß nicht genau, ob ich pünktlich zu Hause sein werde, aber ich möchte das auf jeden Fall gemeinsam mit meinem Bruder und seiner Freundin und auch seinem kleinen Sohn gucken und freue mich da sehr auf die Ausstrahlung. Ich gucke überhaupt
gerne.
Obwohl Sie
es kennen, wollen Sie es nochmal gucken?
Ja.
Weil Sie wissen, jetzt gucken es, weiß ich nicht, 3-4 Millionen, jetzt will ich es auch gucken. Ist das dann was anderes, oder?
Na, mir geht es vor allem darum, es gemeinsam mit jemandem zu gucken. Das ist ja das, was wir wiederum beim Fernsehen auch leider sehr selten haben im Vergleich zum Kino. Da konnte ich mich dann reinsetzen und gucken, wie die Leute reagieren. Und beim Fernsehen haben wir dann halt irgendwann eine Zahl am nächsten Morgen, wie viele haben es tatsächlich gesehen. Und das ist natürlich auch immer so abstrakt. Ich finde das sehr schön, in Gesellschaft die Sachen zu gucken, die ich gemacht habe.
Und vermutlich hängt es dann von der Quote am Dienstag ab oder in den nächsten Wochen, ob noch eine 5. Staffel kommt, oder ist die schon in Vorbereitung?
Nee, genau, das wird von der Quote abhängig gemacht.
Was werden Sie dann als nächstes machen? Haben Sie dann jetzt erstmal Pause oder sind Sie schon mit ganz vielen anderen Projekten betraut?
Also jetzt im Moment habe ich Pause, aber es steht auf jeden Fall einiges an für dieses Jahr. Unter anderem der 20. Stralsund, der Jubiläumsstralsund wird dieses Jahr ausgestrahlt. Und ja, und sonst mal gucken, was das Jahr so bringt. Und mein Bruder und ich sind gemeinsam mit einem Drehbuchautor in Spanien via Skype gerade dabei, ein Drehbuch zu entwickeln. Also wir wollen auch weiter unsere eigenen Projekte machen.
Aber wenn Sie jetzt eine Pause haben, dann können Sie die Pause auch genießen. Sie haben nicht mehr die Angst, oh Gott, kommt da jemals wieder was? Hatten Sie ja auch früher.
Also ich jetzt im Moment kann ich es wirklich sehr gut genießen, ja.
Haben Sie dann auch wieder Zeit für Freunde zu kochen?
Ja, zurzeit ist es ja auch nach wie vor wieder so ein bisschen schwierig, so große Gruppen an einen Tisch zu kriegen. Aber ja, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das wieder etwas unbelasteter und entspannter sein kann.
An Ihren Esstisch passen wirklich 20 Leute?
Ja.
Wohnen Sie in einem Schloss?
Nee, aber ich habe tatsächlich die größte Küche, die man sich vorstellen kann. Und da habe ich einen Esstisch, den man eben dreifach ausziehen kann und dann passen letztendlich 20 Leute dran.
Wahnsinn. Mhm. Was kochen Sie dann für 20 Leute?
Ich mache dann nicht so ein Menü oder so, weil ich auch immer gerne Rücksicht nehme auf die verschiedenen Geschmäcker oder Unverträglichkeiten der Leute. Also meistens mache ich so eine Art Buffet, also gar nicht, dass es irgendwo steht, sondern einfach alles wird auf den Tisch gestellt, alles gibt es gleichzeitig. Suppen, Salate, Pasta, Aufläufe, solche Sachen einfach. Okay. Quer durchs Gemüsebeet. Viel Gemüse gibt's.
Viel Gemüse, weil die meisten Freunde inzwischen Vegetarier und Veganer sind auch.
Bei viele, ja, tatsächlich, ja.
Am Prenzlauer Berg bleibt das nicht aus, vermutlich, oder?
Ich weiß nicht, ob es nur im Prenzlauer Berg so ist, aber dass jetzt mehr und mehr Menschen Vegetarier werden, das ist auf jeden Fall etwas Gutes, finde ich.
Katharina Wackernagel, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk, dass wir uns in Berlin in Ihrer Agentur treffen durften. Ich drücke die Daumen, viel Erfolg für die neue Serie. Und am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Mal gucken, wie weit ich komme. Ich probiere mal. An der Murmelriesel-Plauder-Plätscherquelle saß ich Sehnsuchtstränen-Tröpfel-Trauerbang, trat herzu ein Augenblinzeljunggeselle in verwegnem Hüfte-Schwingeschlendergang.
Das war von wem?
Hans von Gumpenberg.
Woher haben Sie den?
Ich mache mit meiner Mutter zusammen gemeinsam so Lesungen, unter anderem in der Weihnachtszeit traditionell in Kassel am 23.12. immer im Theaterstübchen gibt es ein Programm, das heißt Frieda auf Erden. Und das sind eben kuriose Geschichten und Gedichte. Ganz am Anfang, vor 20 Jahren, als wir damit angefangen haben, waren es immer Geschichten, die irgendwas mit Weihnachten zu tun hatten. Inzwischen haben wir uns davon gänzlich entfernt und es einfach tragen zusammen, was wir so an Skurrilem übers Jahr finden können.
Dann gehen wir mit diesem skurrilen Gedicht jetzt in diesen Sonntag. Also, wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd, wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Dankeschön, super.
HR1, genau meins.